Bald geht die EM los, die Europameisterschaft im Fußball. Und vor knapp 2 Jahren waren wir recht erfolgreich bei der Weltmeisterschaft. Und bei der Weltmeisterschaft, da ist ja auch so dieser Begriff die Mannschaft entstanden. Und diese Mannschaft hat ausgezeichnet zum Beispiel, dass sie immer kurz vorm Spiel sich nochmal so zusammengestellt haben, so einen Kreis gebildet haben. Und dann hat der Kapitän Philipp Lahm immer noch so ein paar Worte an die Mannschaft gerichtet, wo er sich überlegt hat, was möchte ich jetzt meinen Jungs noch mit auf den Weg geben, damit die danach so richtig das Spiel rocken können. Und scheinbar hat das ja echt was gebracht, dass sie das da so gemacht haben. Unter anderem hat es dazu beigetragen, dass wir Weltmeister geworden sind. Und mal sehen, wie weit es bei der Europameisterschaft wird. So, letzte Worte vor so einem entscheidenden Spiel. Letzte Worte insgesamt sind so ein ganz besonderer Moment. Als ich mich in Ronsdorf verabschiedet habe, in meiner ehemaligen Gemeinde, da gab es auch so etliche Begebenheiten, wo ich das letzte Mal in der Jugend war oder das letzte Mal im Gottesdienst oder das letzte Mal in der Gemeindeleitung und so. Und das waren immer so Momente für mich, wo ich mir überlegt habe, was möchte ich den Leuten, diesem Kreis jetzt nochmal mitgeben, was mir so auf dem Herzen liegt, was mir wichtig ist, wo ich denke, hey, das ist gut, wenn die das jetzt nochmal von mir hören. Das waren besondere Momente. Letztens, mein Schwiegeropa, den nenne ich so, weil das der Opa meiner Frau ist, der hat so ein paar Forschungen angestellt über das diakonische Werk in Bethanien, gehört zum Bund der Freien Evangelischen Gemeinden, sind Krankenhäuser angeschlossen und Altenheime, medizinisches Versorgungszentrum. Und der hat da so ein bisschen geforscht und hat was gefunden über meinen Opa, der da auch tätig war in diesem diakonischen Werk. Nämlich, er hat mir die Rede zukommen lassen, die mein Opa am 29.08.1992 gehalten hat, als er aus dem Vorsitz des Verwaltungsrates ausgeschieden ist. Und das waren auch so letzte Worte meines Opas an die Belegschaft dort. Und für mich war das ganz faszinierend, das zu lesen. Mein Opa ist mittlerweile verstorben. Und dann nochmal zu lesen, was ihn so motiviert hat in der Arbeit in diesem diakonischen Werk, das war für mich was ganz Besonderes. Unter anderem bin ich auf einen Vers gestoßen aus Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das war was, was meinen Opa motiviert hat für diese Arbeit. Und das ist ganz faszinierend, weil dieser Vers ist auch für mich immer wieder ganz entscheidend gewesen für meine Arbeit in Gemeinde. Und da so eine Verbindung zu spüren zwischen meinem Opa und mir, das war was ganz Besonderes für mich. Letzte Worte, ein besonderer Moment mit Gewicht, wo Leute oft wohl überlegen, was sie da sagen, ist fast so ein heiliger Moment, wo was von einem Vermächtnis rüberkommt, so eine Essenz von dem, was jemandem wichtig ist für bestimmte Leute. Wir feiern heute Himmelfahrt, dass Jesus aufgefahren ist, zu seinem Vater zurückgekehrt ist, in den Himmel. Und da gibt's eine Begebenheit, wo uns geschildert ist, welche letzten Worte Jesus an seine Jünger gerichtet hat. Er hat sie zusammengerufen in Galiläa. Auf einem Berg haben sie sich getroffen und ich stelle mir das so wunderschön vor, so ein Wetter wie heute. Man sieht von diesem Berg über den See Genezareth und ja, die Leute, dann Jesus trifft sich mit seinen Jüngern nochmal und hat sich da versammelt. Und das waren ja Momente, die gab es oft zwischen Jesus und seinen Jüngern, dass sie nochmal so zusammengekommen sind. Aber jetzt spricht nicht mehr der, der nach Jerusalem gehen würde, um dort zu leiden und zu sterben und aufzuerstehen, was sie ja nie einordnen konnten. Jetzt spricht der auferstandene Herr zu seinen Jüngern. Sie zusammengerufen und jetzt spricht der Sieger. Und deshalb lasst uns mal die Ohren spitzen, was Jesus seinen Jüngern zu sagen hat. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das sind die letzten Worte Jesu an seine Jünger, bevor er sich verabschiedet zu seinem Vater im Himmel. Und in diesen letzten Worten stecken zwei großartige Dinge drin. Ein großer Auftrag und großartige Zusagen von Jesus an seine Jünger. Und ich möchte zunächst eingehen auf diese großartigen Zusagen, die in diesem Text drinstehen. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Ihm ist gegeben alle Macht. Jesus ist der Allherrscher, derjenige, dem alle Macht gegeben ist, an jedem Ort, im Himmel und auf der Erde. Diese Macht ist nicht begrenzt. Sie gilt für jeden Ort auf diesem Kontinent. An jedem Ort, den wir uns vorstellen können, ist seine Macht wirksam. Und sie gilt jeden Tag, denn Jesus ist bei uns jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ein gigantisches Kraftfeld, was Jesus aufspannt vor den Augen seiner Jünger. Ein Kraftfeld, in dem seine Macht wirksam ist, an jedem Ort, zu jeder Zeit, überall. Und das ist der Rahmen, wenn man sich das anschaut, der drumherum steht um diesen Auftrag, den Jesus an seine Jünger weitergibt. Jesus ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, und er ist bei uns jeden Tag bis zum Ende der Welt. Das heißt, es gibt keinen Ort, den wir uns vorstellen können, an dem seine Macht nicht wirksam ist. Es gibt keinen Moment, wo diese Macht ausgesetzt ist. Es gibt keine Situation in unserem Leben, wo Jesus keine Macht entfalten könnte. Ihm ist gegeben alle Macht. Jesus behält jederzeit die Kontrolle. Er ist der Pantokrator. Das ist ein schönes Wort, der Allherrscher, Pantokrator. Das ist Jesus, der Auferstandene, der erhöhte Herr, der Allherrscher. So wird er im Neuen Testament öfter bezeichnet. Und ich habe ihn hier mal gefunden im Kreise von einigen Superhelden. Da sitzt Jesus zwischen Captain America, Hulk und Spider-Man und sagt denen: Und jetzt erzähle ich euch mal, wie ich die Welt gerettet habe. Einen mächtigen Herrn, keinen, der in den Kreis der Superhelden gehört, sondern er ist mehr als das. Wir haben eben in der Lesung gehört davon, dass eine gigantische Kraft in Jesus wirkt, die Kraft der Auferstehung, und dass diese Kraft sich in unserem Leben entfaltet. Ein Wahnsinnstext aus Epheser, wo deutlich wird, was das alles mit uns zu tun hat. Diese Kraft, diese Auferstehungskraft in Jesus Christus, die wird in unserem Leben wirksam. Er ist der König der Könige, der Herr aller Herren, der erhöhte Herr. Im Neuen Testament wird er immer wieder so bezeichnet und eben auch als der Allherrscher, der Pantokrator. Und auch im Glaubensbekenntnis haben wir eben gebetet, dass er aufgefahren ist in den Himmel und dort zur Rechten Gottes sitzt und kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Macht gilt für jeden Ort, zu jeder Zeit, überall. Jetzt reibt sich das so ein bisschen mit dem, was wir vielleicht alltäglich erleben. Diese Machtzusage, dieser Allherrscher. Wenn wir uns die Welt anschauen, was da so an Mächten und Gewalten und Kraftfeldern wirkt, dann passt das irgendwie so wenig zusammen mit dem, was wir da lesen an Zusagen, was wir im Neuen Testament über Jesus erfahren. Dann sehen wir Kriege, wo Nationen im Streit liegen, wo Mächte gegeneinander kämpfen, Mächte des Terrors, Mächte in der Umwelt, die auch irgendwie Einfluss nehmen auf uns, Naturgewalten, Politiker, die Reichen scheinen an der Macht zu sein, die Wirtschaft, das sind auch so Mächte, die ich überhaupt nicht durchschaue, wo ich aber merke, das hat Einfluss auf mein Leben, aber ich habe da passieren einfach Dinge, wo ich auch denke, hey, das passt doch gar nicht zu dem, wie Jesus sich das vorstellt. Und wenn ich bei mir persönlich reinschaue, dann merke ich manchmal in Beziehungen, da kommen so Mächte ins Spiel und da passieren auf einmal Dinge zwischen Menschen, wo ich denke, hey, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass das jetzt passiert und dass mir das wieder passiert. Oder auf der Arbeit, wenn man merkt, man wird so zum Spielball von seinem Chef oder von seinen Arbeitskollegen und man merkt, man kann da überhaupt gar nichts dran machen, dass da irgendwelche Mächte in Gang kommen und man ist so ausgeliefert, fühlt sich ohnmächtig. Oder auch ich selber merke, in mir tobt manchmal so ein Kampf zwischen Gut und Böse bei manchen Entscheidungen, die ich zu treffen habe, und ich möchte mich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, aber ich merke immer wieder, boah, ich fühle mich so ohnmächtig, weil ich es immer wieder nicht so hinbekomme, wie ich es mir vorstelle oder wo ich denke, wie Jesus sich das vorstellt. Wie passt denn das zusammen mit diesem Pantokrator, der erhöhte Herr, der alle Macht hat, und dann diese Welt und mein Leben? Ich möchte ein paar Gedanken dazu sagen, wie ich versuche, mir das zusammenzuhalten mit diesem Pantokrator, der alle Macht hat. Ich glaube, dass wir es zum einen mit einer ganz anderen Macht zu tun haben, als wir über Macht denken, wie wir Macht definieren. Wenn wir uns Jesus anschauen, wie er in dieser Welt gehandelt hat, dann war das ganz anders auch, als die Leute sich das damals vorgestellt haben. Die haben den Messias erwartet, das Judentum damals, und die dachten, der kommt jetzt mit einem Mal, wischt die Römer weg, setzt sich auf den Thron und ist der Herrscher und baut Gottes Herrschaft auf für alle Menschen sichtbar. Aber das hat Jesus nicht erfüllt. Jesus ist anders gewesen. Er hat die Römer machen lassen. Er hat auch all die anderen Mächte walten lassen. Hat diese Mächte sich an sich selber austoben lassen, bis hinein in den Tod. Sich verurteilen lassen von den Mächten, sich foltern lassen von den Mächten, sich ans Kreuz bringen lassen von diesen Mächten. Und in dieser Tiefe, im Tod, da wird seine Macht sichtbar. Die Macht über den Tod. Er geht bis in diese Tiefe hinein, lässt diesen Mächten den Freiraum und in seinem Tod wird deutlich, ich bin aber der Sieger. Ich habe die Macht über den Tod. Ich habe die Auferstehungsmacht. Die Mächte kriegen mich nicht klein. In dieser Tiefe wird meine Macht wirksam. Das ist das eine, es ist eine ganz andere Macht, die auch Paulus zugesagt bekommt von Jesus in 1. Korinther 12, Vers 9. Jesus hat zu mir gesagt, so schreibt Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Da ist von Kraft und mächtig die Rede und von den Schwachen. Und das scheint ja irgendwie so gar nicht zusammenzupassen. Aber Jesu Kraft und seine Macht ist eine Macht, die in den Schwachen mächtig ist. Das ist so ganz anders, als wir uns das vorstellen. Eine ganz andere Macht. Wir hätten es gern manchmal anders, aber das ist die Macht, die Jesus entfaltet, die in der Schwäche wirksam wird. Wenn man dann das Wirken Jesu noch sieht auf dieser Erde, dann sieht man natürlich auch die ganzen Machterweise, die Jesus getan hat, die Wunder, die er getan hat, Kranke gesund gemacht hat, Lahme geheilt, Leute gesättigt, ganze Menschenmengen, die er satt gemacht hat mit ganz wenigen Broten und Fischen. Jesus hat große Machterweise auch erbracht in der Zeit, wo er auf dieser Erde gewesen ist. Und auch heute erleben wir was von diesem Wirken Gottes in unserem Leben, von dieser Macht, die wirksam geworden ist. Ich möchte das nicht überhöhen, aber dass wir jetzt zum Beispiel ein Haus in Altdorf gefunden haben, was wir ganz kurzfristig mieten konnten, das ist für mich einfach so ein Machterweis von Jesus Christus in dieser Welt heute. Das ist für mich ein großartiges Geschenk, damit haben wir nicht mehr gerechnet. Und dass wir jetzt gerade diese Woche umziehen, damit habe ich auch nicht gerechnet. Wenn ich also in meinem Kopf manchmal, vielleicht kommt gleich mal das Wort streichen in der Predigt vor oder transportieren oder Küche oder so. Das ist ein Geschenk Gottes, weil wir einfach merken, da waren so viele Leute, die suchen ein Haus in Altdorf und wir bekommen ein Haus in Altdorf ganz kurzfristig jetzt im Mai zur Verfügung gestellt. Das ist einfach ein großartiges Geschenk, wo ich merke, Gott kann ganz schön viel. Jesus kann ganz schön viel auch schon heute tun. Wir erleben das auch, dass Menschen gesund werden heute, wenn wir für sie beten. Wir erleben aber eben auf der anderen Seite auch, dass manche Dinge noch nicht so werden, wie wir sie uns vorstellen. Ich nehme das auch nicht als selbstverständlich. Es hätte auch sein können, dass wir dieses Haus nicht bekommen haben, dann hätte es vielleicht eine andere Lösung gegeben. Wir erleben manche Dinge, die schon jetzt geschehen, wo Jesus schon jetzt als der mächtige Herr in dieser Welt wirksam wird. Und wir merken manche Dinge, die noch nicht sind, wo wir uns dass Dinge anders wünschen, aber es hat eben zu tun auch damit, dass Jesus eben diese ganz andere Macht entfaltet, ganz anders herrscht und regiert, als wir so unsere Vorstellung von Herrschern und Mächten und Gewalten haben. Und ich halte fest an diesem Pantokrator Jesus, weil er seine Jünger bevollmächtigt, weil er in Vollmacht selber wirkt und seine Vollmacht seinen Jüngern weitergibt. Wenn wir das anschauen im Neuen Testament, wo er seine Jünger gesendet hat, in Matthäus 10, Vers 1, dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Und die Jünger gehen los und sie erleben das. Die kommen zurück, sind völlig begeistert. Die gehen in dieser Vollmacht los und es passieren Dinge, es kommen Dinge in Gang. Jesus verändert Umstände. Jesus gebraucht sie und sie erleben das, wozu Jesus sie gesendet hat. Und Jesus bevollmächtigt auch uns. Seine Macht ist mit uns. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Jesus bevollmächtigt uns, er sendet uns den Heiligen Geist und er sendet uns dazu, seine Zeugen zu sein, seine Boten zu sein in dieser Welt. Jesus ist der ganz andere Herrscher mit einer ganz anderen Macht. Wir sehen Zeichen seiner Herrschaft, aber seine Macht entfaltet sich eben auch gerade in der Schwäche, da wo Menschen am Boden liegen. Für diese Menschen ist Jesus Christus ganz besonders, in ganz besonderer Weise da und entfaltet seine Macht. Er wirkt, er tut Dinge, er verändert Umstände, manchmal eben anders, als wir uns das so gerne wünschen und vorstellen würden. Lass uns diesen Auftrag anschauen, den Jesus uns gibt. Er spricht davon, dass wir zu allen Völkern gehen sollen. In diesem Kraftfeld, was Jesus aufspannt, das diesen Auftrag rahmt, was diesen Auftrag trägt, sagt Jesus zu uns, darum geht zu allen Völkern. Geht hin. Und damit nimmt Jesus uns in die Bewegung hinein, die Gott schon immer gehabt hat. Gott war schon immer auf dem Weg hin zu den Menschen. Wenn wir das im Paradies sehen, dann hat Gott sich die Menschen geschaffen und da war so eine Sehnsucht nach diesen Menschen und er hat sich ein Gegenüber geschaffen und er war immer gerne in Kontakt, in Beziehung zu diesen Menschen. Und als Adam sich dagegen entscheidet, da geht Gott auch hin und sagt, Adam, wo bist du? Immer auf dem Weg hin zu den Menschen. Wenn wir das sehen bei Abraham, Isaak, Jakob, Josef, bei Mose, dem Volk Israel im Alten Testament, dann sehen wir einen Gott, der auf dem Weg ist hin zu seinen Menschen. Bei den Propheten sehen wir, wie Gott Menschen sendet zu seinem Volk, um sie zurückzurufen, um diese Beziehung wieder in Gang zu bringen, um diesen Bund zu füllen, den Israel mit seinem Gott geschlossen hat. Jesus, Gott auf dem Weg zu seinen Menschen. Und in Jesus Christus sehen wir, wie Gott selber es nicht mehr aushalten kann, nicht mehr irgendwen sendet, sondern sich selbst sendet in diese Welt. Gott selbst geht hin zu den Menschen. Gott selbst macht sich auf den Weg, um bei seinen Menschen zu sein. Und in diese Bewegung nimmt Gott uns hinein. In Johannes 20, Vers 21 sagt Jesus, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Wir sind hineingenommen in diese Sendung, in diese Bewegung Gottes zu den Menschen hin. Und ich habe mich gefragt, warum wir uns manchmal so schwer tun, zu den Menschen hinzugehen. Warum diese Bewegung für uns manchmal so schwierig ist. Und ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, dass wir vielleicht gar nicht so überzeugt davon sind, dass wir gute Nachrichten auszurichten haben. Wir sind Zeugen, wir sind Boten für diese gute Nachricht. Aber sind wir wirklich überzeugt davon, dass wir gute Nachrichten für die Leute haben? Ein Freund von mir, der arbeitet bei einem Automobilzulieferer im Account Management für VW, nicht hier in Stuttgart, ganz weit weg. Und diese Firma, die produziert eigentlich nur Mist. Also in den Werken läuft's nicht. Dann machen die immer wieder Zusagen, die sie nicht einhalten können. Und dann klemmt's hier und klemmt's da. Und im Grunde hat mein Freund immer nur schlechte Nachrichten auszurichten. Der muss immer wieder zu VW nach Wolfsburg fahren und denen sagen, sorry Leute, es geht nicht, ich erkläre euch das und wir versuchen es besser zu machen und irgendwie wird's schon werden und so. Und dieser Job, der nervt natürlich meinen Freund kolossal. Der wird da auch nicht so richtig glücklich in dieser Firma, weil er immer wieder saure Gurken verkaufen muss. Und ich weiß nicht, ob es uns nicht manchmal auch so geht, im Blick auf das, was wir weiterzugeben haben von Jesus, von Gott, ob wir überzeugt sind davon, dass wir gute Nachrichten für die Leute haben oder ob wir eher das Gefühl haben, wir verkaufen so ein bisschen saure Gurken, müssen irgendwas verpacken, nett sagen, was eigentlich ganz schlimm ist, weil das Leben hört ja eigentlich auf, wenn man Christ ist, weil dann darf man ja alles Mögliche nicht mehr und so. Nein, das Leben fängt an. Und sind wir von dem geprägt und von dem motiviert, wenn wir hingehen zu den Leuten, dass wir wissen, hey, wir haben eine gute Nachricht im Gepäck. Und das ist so ein Unterschied, ob man mit einer schlechten Nachricht sich auf den Weg macht oder mit einer guten Nachricht auf den Weg macht. Weil wer richtet schon gerne schlechte Nachrichten aus? Das sind ganz schlimme Situationen, ganz schwere Situationen, wenn man irgendeine Nachricht weiterzugeben hat, wo man weiß, die schmeckt demjenigen nicht oder die wird den traurig machen oder so. Wir haben gute Nachrichten im Gepäck. Wir dürfen dafür Zeuge sein und dafür Boten sein. Geht hin zu allen Völkern. Das ist eine Bewegung. Unsere Kinder- und Jugendmitarbeiter, die sonst den ganzen Block heute hier füllen würden, die sind auf dem MOVE-Kongress in Wiedenest, wo Mitarbeiter ausgerüstet und geschult werden. MOVE-Kongress, MOVE, Bewegung. Wir sind Teil einer Bewegung, in der wir uns einbringen dürfen, in der wir mitmachen dürfen. Und das heißt eben nicht MOVE, hingehen sonntags zum Gemeindehaus, das auch, aber dann auch wieder MOVE, raus in diese Welt. Geh raus in diese Welt und bring diese Botschaft und diese Nachricht zu den Leuten. Sorg dafür, dass die Nationen, die Völker, deine Nachbarschaft das mitbekommen. In Apostelgeschichte 1 nochmal, den Vers, den wir eben gerade hatten. Der Heilige Geist wird auf euch herabkommen und ihr werdet seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde, sind gerufen, Zeugen zu sein. Und dann werden hier so Kreise gezogen. Jerusalem war der nahe Kontext, Judäa war die Region und dann Samarien war der Ort, wo keiner hingehen wollte, weil das waren ja die Bösen. Und dann überall sonst auf dieser Welt. Und wir dürfen Teil sein dieser Bewegung. Wir dürfen Zeugen sein. Und ihr könnt überlegen, wo bin ich denn Zeuge? Im nahen Kontext, in der Region oder in einem Ort, wo sonst keiner außer mir hingehen möchte. Oder überall sonst auf der Welt, wie die Wiebke, die auch ja irgendwann wieder auf die Philippinen gehen wird. Du darfst deinen Platz suchen, du darfst beteiligt sein an dieser weltweiten Bewegung, die gute Nachrichten auszurichten hat. Keine sauren Gurken verteilt, sondern die gute Nachrichten für die Leute im Gepäck hat. Und das Zweite, was auch in diesem Text dann eben als Auftrag steht, das ist der letzte Schwerpunkt dann für die Predigt, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Macht die Menschen zu meinen Jüngern. Wenn wir da hingehen, sollen wir Jünger machen. Diese Woche hat mich die Anna Magenfeld angerufen und die wollte so ein Thema feinschleifen für ihre Abi-Abschlussprüfungen und sie wollte im mündlichen Religions, also in mündlich und Religion wird sie geprüft und hat ein Thema gehabt, das, wo sie vergleichen wollte, wie Mission damals war, vor einigen Jahrhunderten und Mission heute. Und das war so ein bisschen damals mit Zwangschristianisierung und heute mehr so dieser werbende, einladende Stil. Und das wollte sie so gegeneinander stellen. Und hier steht ja auch was von Taufen und Lehren danach. Und früher ist es natürlich teilweise so gelaufen, dass die Leute in die Kolonien reingelaufen sind und haben dann einfach die Leute dort zu Christen erklärt. Sind teilweise mit der Wasserpistole rumgelaufen, mit Weihwasser, haben die Leute angespritzt und gesagt, du bist jetzt Christ. So kann man natürlich auch Jünger machen. Aber so ist es nicht gedacht, wie ihr euch selber denken könnt. Sondern was hier steht mit dem Taufen und Lehren, das ist ja das, was dann anknüpft, wenn Leute sich entschieden haben, hey, das ist das, ja, ich erkenne, das ist, das dafür bin ich bestimmt, das ist meins, das ist mein Gott. Ich möchte diese Beziehung. Dann werden die Leute getauft, dann wird die Herrschaft Gottes über ihrem Leben ausgerufen und dann werden sie gelehrt, dann leben wir Jüngerschaft miteinander und lehren die Leute, wie sie diesen Weg gehen können, den sie eingeschlagen haben als Jünger Jesu. Jünger machen. Wie geht das? Ich habe noch einen Vers gefunden, den ich mit euch teilen möchte dazu. Der steht in 2. Korinther 2, Vers 14 bis 15. Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, sodass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin ausbreitet. Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Wir sind ein Wohlgeruch. Wohlgeruch und Gemeinde sind manchmal so zwei verschiedene Dinge. Aber ein Wohlgeruch, der zu denen dringt, die gerettet werden und auch zu denen, die verloren gehen. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, weil mir der Begriff Botenstoffe in den Kopf gekommen ist, bei Wohlgeruch. Und zwar ist es so, geht diese Schleife mal noch mit mir, in der Natur senden manche Organismen einen Botenstoff aus, einen Duft zum Beispiel. Und dieser Botenstoff zum Beispiel, der führt dazu, dass die Bienen die Blümchen finden und dann sich gegenseitig befruchten und dann der Honig entsteht und so. Und manche Botenstoffe sind auch anders, die schrecken manche Organismen ab, damit sie eben geschützt sind vor Feinden. Es gibt so gewisse Botenstoffe, die in der Natur abgesondert werden, die ein bestimmtes Ziel haben. Eben zum Beispiel diesen Wohlgeruch von den Blumen, damit die Bienen dann eben die Blüten befruchten. Und wir können ein Wohlgeruch sein. Wir sondern einen Wohlgeruch ab. Wir sondern einen Botenstoff ab für die Leute, dass sie erkennen, bei uns ist irgendwas cool. Irgendwas richtig gut. Und ich habe mich dann nochmal gefragt, wie sondern wir diesen Wohlgeruch denn ab? Wie können wir diese geistliche Hygiene betreiben, damit dieser Wohlgeruch auch bei den Leuten gut ankommt? Und da möchte ich ein Modell mit euch teilen. Da muss ich jetzt nochmal auf die Bühne, weil da habe ich was vorbereitet. Das Modell ist von Michael Frost, einem Missiologen. Und dieses Modell nennt sich Bells. Also Bells ist Englisch, Glocken. Und er spricht davon, er macht sich auch Gedanken darüber, wie können wir diesen Wohlgeruch denn bei den Leuten zum Zug bringen? Wie können wir so einen Wohlgeruch entfalten? Und er spricht davon, dass wir 5 Eigenschaften brauchen, die dafür sorgen können, dass dieser Geruch gut bei den Leuten ankommt. Und das erste ist Bless. Das heißt segnen. Ein segnender Lebensstil. Er spricht davon, dass wir 3 Leuten in der Woche, ich stelle das mal ein bisschen verkürzt dar, aber 3 Leute in der Woche segnen, indem wir ihnen ein Geschenk vorbeibringen, ein Kompliment machen, für sie beten. Wir sollten einen segnenden Lebensstil entwickeln, wo wir überlegen, hey, 3 Leute in der Woche, die möchte ich segnen. Dann kommt eat. Essen. Jesus hat viel mit den Leuten gegessen, hat viel in diesen Gesprächen auch mit den Leuten teilen können. Und deshalb schlägt er vor, hey, wir haben 21 Mahlzeiten, so grob gesprochen, jede Woche. Verbring doch 3 davon mit Leuten, die mit denen du gerne mal denkst, hey, es ist dran zu essen. Und er sagt immer, eine davon sollte jemand sein, der noch nicht zur Gemeinde gehört. Also eine von diesen 3 Personen mindestens sollte jemand sein, der noch nichts von Jesus weiß. Du sollst aber auch nicht nur über Jesus mit dem reden, sondern einfach Zeit mit ihm verbringen und gucken, hey, da gibt Gott mir vielleicht eine Möglichkeit, mit ihm auch was zu teilen. Listen. Um diesen Wohlgeruch zu verbreiten, müssen wir lernen, auf den Heiligen Geist zu hören. Also listen, hören. Weil dieser Heilige Geist, der gibt uns im Alltag immer wieder Impulse, wie wir diesen Wohlgeruch entfalten können. Und ich finde das ganz spannend, er spricht dann von geistlichen Übungen, wo wir lernen können, auf den Heiligen Geist zu hören, weil das ist ja oft so, es ist vergleichbar damit, in einer Bar zu sitzen und irgendwo am anderen Ende sitzt jemand und möchte mit dir reden und es gibt ganz viele Stimmen in diesem Raum und man muss lernen, diese Stimme zu hören, weil sie nicht eine laute Stimme ist, sondern die muss man lernen rauszufiltern. In Übungen wie Einsamkeit, wo man sich mal zurückzieht und lernt, diese Stimme kennenlernt. Dann das vierte ist learn. Learn Jesus, sagt er. Lern Jesus immer mehr kennen. Und da komme ich nochmal zurück auf diesen Punkt mit den guten Nachrichten. Wenn wir hier immer mehr uns mit Jesus beschäftigen und er spricht davon, dass wir uns in Jesus marinieren sollen, wie man Fleisch mariniert, wo das dann immer mehr einzieht. Und er sagt dafür, lest immer wieder die Evangelien und guck dir an, wer Jesus ist. Und dann finden wir Worte dafür, wer Jesus ist. Dann können wir fröhlich davon erzählen, was Jesus für uns bedeutet. Dann können wir Zeuge dieser Hoffnung sein. Wenn wir immer mehr und immer mehr uns mit Jesus beschäftigen, immer mehr Jesus in uns aufnehmen, um dann Worte zu haben und handeln zu können, wie Jesus sich das vorstellt. Learn Jesus. Und das letzte ist Send. Dass wir uns bewusst machen, dass wir Gesendete sind. Er spricht davon, dass wir uns in der Woche immer wieder Zeit nehmen sollen oder einmal in der Woche, zu schauen, wo sind denn Zeichen der Herrschaft Gottes in meinem Alltag passiert? Wo habe ich was davon mitbekommen, dass Leute versöhnt worden sind? Wo habe ich Schönheit gesehen? Wo habe ich Hoffnung gesehen? Wo war ich Teil davon, dass die Herrschaft Gottes in dieser Welt sich verwirklicht? Einfach mal zurückzuschauen und zu gucken, wo hat Gott mich als Gesendeter gebraucht? Ein Modell, wie wir diesen Wohlgeruch verströmen können. Wir können diesen Wohlgeruch auch verströmen, indem wir zum Beispiel uns für die 40-Tage-Aktion, die demnächst losgeht, ein Projekt überlegen, wo wir mal überlegen können, hey, wie kann ich denn in diesen 40 Tagen mal diesen Wohlgeruch ganz auf besondere Art und Weise verströmen? Wie kann ich diakonisch wirksam werden? Die erste Gemeinde, die sich gegründet hat, kurz nach dem Tod von Jesus, die war diakonisch tätig und das war deren Wohlgeruch. Die haben ein Sozialsystem im Prinzip aufgebaut, weil dieser römische Staat war kein Sozialstaat. Da sind viele Leute durchs Netz gefallen und sie sind dadurch aufgefallen, dass sie sich um die Leute gekümmert haben, um die sich keiner gekümmert hat. 40 Tage, ein Projekt, mal überlegen, wie kann ich diesen Wohlgeruch verströmen? Bis Sonntag kann man sich anmelden bei dieser Aktion. Oder wir können das mit einem frisch gewaschenen Love Your Neighbor Shirt tun, diesen Wohlgeruch verströmen. Das ist ein cooles Label, was ich euch kurz vorstellen möchte. Die arbeiten natürlich sehr nachhaltig. Es ist ein christliches Label. Die Petra Hahn sagte mir, da gibt es bald auch ein Buch zu dieser Aktion. Ich habe einfach nur die Shirts cool gefunden, weil Love Your Neighbor, das fand ich einen schönen Anknüpfungspunkt. Wenn ich jetzt umziehe und demnächst in meiner Nachbarschaft mit so einem Shirt rumlaufe, dann fragen die sich vielleicht, huch, da liebt mich einer und die finden das bestimmt schön und dann kann man darüber auch mal ins Gespräch kommen. Und wenn das T-Shirt dann noch gut riecht, dann ist es auch viel getan. Jesus sendet uns zu den Leuten. Wir dürfen Zeugen sein, wir dürfen Boten sein. Und nochmal zurück kurz zu Matthäus 10, Vers 1. Jesus sendet damals schon seine Jünger und sie erleben, dass das Realität wird, zu dem Jesus sie sendet. Und wir dürfen in diesem Kraftfeld losgehen, was Jesus aufspannt. Wir dürfen in diesem Kraftfeld Zeugen und Boten sein. Wir dürfen einen Wohlgeruch verströmen. Und wir dürfen damit rechnen, dass es Realität wird, wozu Jesus uns beauftragt. Ich möchte schließen mit drei Bildern. Da ist nochmal das Shirt. Das dachte ich, wenn zu viele Leute hier sind, dann sehen die das vielleicht nicht, aber ihr könnt das ja gut sehen heute. Es ist von einem Baumarkt, wo ich die Werbung immer wieder cool finde. Diese Plakate habt ihr vielleicht auch gesehen. Du lebst, erinnerst du dich? Und mich sprechen die total an. Diese Hand, die mit diesen Naturmaterialien in Kontakt kommt und da wird so eine Ursehnsucht in mir wach und irgendwie, wo ich so denke, ja, da spüre ich was von Leben und von, ja, irgendwie diese Naturverbundenheit. Und ich wünsche mir, dass das passiert, wenn wir mit unserer Sendung in Kontakt kommen, dass wir was davon merken, du lebst, erinnerst du dich. Diese Sendung, dieses für Jesus Bote sein und Zeuge sein, das ist das, wofür wir bestimmt sind. Das ist unser Auftrag, das ist unser Sinn. Und deshalb denke ich, dass genau das passiert, was mit mir passiert, wenn ich diese Plakate sehe. Boah, da fühle ich so eine Sehnsucht und ich glaube, dass wir genau diese Sehnsucht auch spüren werden, wenn wir in unserer Sendung unterwegs sind und wo wir merken, hey, ja, genau, dafür sind wir da. Dafür sind wir da als Gemeinde, dafür sind wir da als Einzelne. Das meine Gedanken zur Himmelfahrt und jetzt nimmt uns die Band hinein in den Lobpreis. Lasst uns Zeit verbringen mit unserem auferstandenen, erhöhten Herrn.